NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Januar 1575. Der Todestag der Unternehmerin Barbara Uthmann.
Das war die größte Unternehmerin im 16. Jahrhundert im Berg- und Hüttenwesen.
In einem alten Damenkonversationslexikon wird Barbara Uthmann respektvoll so beschrieben.
Als gute Fee des Erzgebirges erfand sie das Spitzenklöppeln und lehrte die neue, wohlstandbringende Kunst.
Das Bild vom klöppelnden Hausmütterchen ist bei Zeiten die Grundlage einer gut eingefädelten Marketingstrategie eines Spitzenhändlers aus Annaberg. Er lässt Barbara Uthmann etwa 250 Jahre nach ihrem Tod einen monumentalen Grabstein setzen. Darauf beschreibt er sie sogleich als Erfinderin des Klöppelns und stellt seinen Spitzenhandel in ihre Tradition.
Legenden entstanden und Märchen, Sagen.
Um Barbara Uthmann aus dem Erzgebirge näher zu kommen, hat sich der Geologe und Heimatkundler Bernd Lahl durch die sächsischen Archive gearbeitet.
Weil ich viel im Bergbau geforscht hatte und dann gemerkt habe, dass da unheimliche Rückstände bestehen. Und alles, was so knifflig ist, das interessiert mich sehr.
Im vergangenen Jahr hat er ein Buch über die Unternehmerin herausgegeben.
Barbara Uthmann, wir leben ihre Zeit.
Annaberg ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine reiche Stadt und ebenso wichtig wie Leipzig oder Dresden. Zu verdanken hat die Stadt das
dem großen Berggeschrei,
zu dem es auch eine Legende gibt.
Zur Zeit des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen lebte im oberen Erzgebirge ein schlichter, armer Bergmann mit Namen Daniel Knappe. Eines Tages erschien ihm im Traum ein Engel und versprach ihm Silber. Er machte sich auf den Weg, fing an zu schürfen und stieß schon bald auf eine reiche Silberader.
Die Bergknappen verdanken diesem Daniel Knappe ihren Namen und er dem Silber seinen persönlichen Reichtum.
Das ins Land erschallende große Berggeschrei löste einen starken Zuzug in das Erzgebirge aus.
Die Bergleute dürfen ohne Einschränkungen Stollen ausheben und nach kostbaren Metallen graben. Ihr Landesherr bekommt seinen festen Anteil.
Der Kurfürst hat Anspruch auf den Zehnten vom Silber, also auf den zehnten Teil des Silbers.
Einer der Beamten, die diesen Bergzehnten eintreiben, ist Barbaras Vater, Heinrich von Elterlein. Er betreibt auch eine eigene Erzgrube. Als dem Bergherrn Heinrich von Elterlein und seiner Frau Ottilie 1514 als viertes von 9 Kindern ein Mädchen geboren wird, nennen sie es in Anlehnung an die Schutzpatronin der Bergleute Barbara. Ohne zu ahnen, wie sehr die Tochter eines Tages als erfolgreiche Montanunternehmerin ihrem Namen Ehre machen würde.
Barbara muss ein vorzüglich gutes, liebenswürdiges Mädchen gewesen sein und soll frühzeitig in allen Arbeiten eine ungewöhnliche Geschicklichkeit sich erworben haben.
Barbara von Elterlein wächst in einer anregenden Atmosphäre auf. Heimatforscher Bernd Lahl.
Ihr Vater als Zehntner, der musste eine exzellente Ausbildung haben. Das Zehntenamt Annaberg war das bedeutendste um diese Zeit, weil in Annaberg sehr viel Silber gewonnen worden ist und weil auch Marienberg dazu gehörte. Und als Zehntner, ja, da muss man rechnen können.
Spekuliert wird, ob Barbara als Kind begeistert die Rechenschule von Adam Ries besucht hat, der zu dieser Zeit in Annaberg lebt. Annegret Münch vom Adam Ries Museum.
Es gibt keine sichere Quelle dafür, dass Barbara Uthmann beim Rechenmeister Adam Ries in den Unterricht gegangen ist. Man weiß aber, dass einer ihrer Brüder bei Adam Ries tatsächlich Unterricht gehabt hat. Das ist verbürgt, das hat Adam Ries selbst geschrieben.
Barbara verheiratete sich im Jahr 1535 mit Christoph Uthmann, der seine Heimat Schlesien verlassen hatte und im Erzgebirge ein wohlhabender Bergherr geworden war. Am Hochzeitstage soll ihm die Braut einen von ihr gefertigten Spitzenkragen überreicht haben. Und dieser soll die erste Klöppelarbeit im Erzgebirge gewesen sein.
Christoph Uthmann war bis jetzt immer als Bergherr bezeichnet worden. Aber die ersten Nachweise, die kommen vom Tuchhandel her. Er ist in Löwenberg in Niederschlesien 50 Kilometer östlich von Görlitz geboren. In seiner Nähe liegt das Zentrum für die Klöppelzwirnerzeugung. Das ist eine interessante Tatsache, die wir noch später brauchen. Und 1530 war er schon Bürger der Stadt.
Christoph Uttmann besitzt neben Erz- und Kupfergruben in der Annaberger Gegend ein sehr einträgliches Privileg des Herzogs. Er hat das Monopol auf den Einkauf von Kupfer in den umliegenden Gruben. Der wirtschaftlich bedeutsamste Besitz ist die 1550 erworbene Seigerhütte in Grüntal. Seigern ist ein neues Verfahren zur Silbergewinnung.
Erstmalig war es möglich, das im Kupfer befindliche Silber herauszuschmelzen. Es war allerdings ein sehr aufwendiger und teurer Schmelzprozess, der sich nochmals aus 5 einzelnen Stufen zusammensetzte.
Heute gilt die Seigerhütte Grüntal im Erzgebirge als weltweit einmaliges Denkmal der Verhüttung mit diesem Verfahren. Ulrich Reimann über die Bedeutung der Seigerhütte zu Lebzeiten Barbara Uttmanns.
Man muss bedenken, jährlich hat man ca. 1 Tonne Silber, 150 Tonnen Kupfer produziert. Das war nicht unerheblich. Und eine Population war von ungefähr 40 Schmelzern, 30 Holzfällern und 12 Hammerleuten, die hier in der Hütte lebten mit ihren Familien.
Als 1553 Christoph Uttmann stirbt, steht die 39-jährige Barbara mit 12 Kindern und einem Montanunternehmen alleine da. Obwohl sie der Form halber einem Vormund unterstellt wird, leitet sie die Produktionsstätten. Kupfer- und Silberbergwerke, Stampfwerke, Erzwäschen, Schmelzhütten und die Seigerhütte.
Sie war die Chefin, sie hatte zwar einen Faktor dort und einen Schichtmeister, aber die ganzen Schriftwechsel und so, die gehen von dem Kurfürsten an die Uttmannin. Und sie wird auch von den Bergunternehmern, die ihr Kupfer ihr liefern müssen, auch so genannt und adressiert.
Die Uttmannin investiert große Summen. Das ihrem verstorbenen Mann zugesicherte Kupfermonopol wird vom Kurfürsten mehrfach verlängert. Sie wird die bedeutendste deutsche Unternehmerin im Berg- und Hüttenwesen, der aber auch der Ruf vorauseilt, Preise zu drücken. Das ist dokumentiert. Die Kupferlieferanten beschweren sich beim Oberbergmeister in Annaberg.
Die Uttmannin zahlt nicht den rechten Wert für das Kupfer.
Andererseits erhalten ihre Hüttenarbeiter viele Vergünstigungen. Sie bekommen Zuteilungen an Stoff, Brot, Bier und Fleisch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie ärztliche Behandlung. Und der Sonntag ist frei. Als die Silberadern im Erzgebirge langsam versiegen, baut Barbara Uttmann einen Handel mit Bortenerzeugnissen auf. Im Damenkonversationslexikon von 1838 wird das so beschrieben.
In jenen Zeiten standen die französischen und niederländischen Spitzen noch in ungeheurem Wert. Und vom größten Vorteil musste es sein, wenn es möglich wurde, ihnen ähnliche herzustellen. Barbara war dies aufbehalten. Sie erfand das Spitzenklöppeln und lehrte die neue, wohlstandbringende Kunst im Gebirge.
Eine andere Legende besagt,
es habe eine um der protestantischen Religion willen aus den Niederlanden vertriebene Brabanterin, welche bei Elterleins gütige Aufnahme gefunden, sie mit dem Klöppeln bekannt gemacht.
Barbara Uttmann unterhält bereits zu Lebzeiten ihres Mannes einen Textilhandel, so viel ist sicher. So fanden die Forscher in einer Rechnung von 1544 den Hinweis,
dass die Uttmannin 3 Ellen Samt der Kirche für ein Leichentuch liefert.
Ungeklärt ist jedoch bis heute, ob Barbara Uttmann überhaupt selbst klöppelte. Und ob sie mit geklöppelter Spitze oder mit gewirkten Borten handelte.
Im Archiv bin ich fündig geworden und auf eine Akte gestoßen, die auch immer zitiert wird, aber nie im Wortlaut. Und dort steht, dass Barbara Uttmann gar keine Klöpplerinnen beschäftigt hat, sondern Bortenwirkerinnen.
Der Historiker Reinhard Unger geht dieser Frage nach und bringt eine Diskussion ins Rollen.
Als ich meine Forschungsergebnisse damals veröffentlichte zu einem Kolloquium und dann später auch zum Klöppeltag in Annaberg, war die Aufregung sehr groß, weil ich mit meinen Ergebnissen eine Legende zerstört hatte.
Pfarrer Stefan Schmidt-Brücken aus Scheibenberg widerspricht. Er hat einen Brief seines Amtsvorgängers aus dem 17. Jahrhundert wiederentdeckt.
Pfarrer Christian Lehmann war in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges für 51 Jahre hier Pfarrer und gilt noch heute als eigentlich der bedeutendste Altchronist des Erzgebirges. Und ist der Erste, der Barbara Uttmann in Zusammenhang gebracht hat mit dem Spitzenklöppeln.
Unter Borten versteht man in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewirkte Besatzartikel, zum Beispiel Schnüre oder Bänder an Kleidern. Um hauchzarte Klöppelspitze herzustellen, werden Fäden mit Hilfe von Klöppelhölzern geflochten. Die filigranen Spitzengebilde verschönern die Kragen eleganter Damenroben oder die Manschetten der Herrenjacken.
Barbara sann und grübelte noch eifriger als sonst über die neue Art der Spitzenbereitung, mit der sie sich schon lange beschäftigt hatte. Sie versuchte alles Mögliche, steckte Nadeln in ein Kissen, schlang Fäden um sie und brachte auf diese Weise endlich ein Gewebe zustande, dem sie mit der Nadel die letzte Vollendung gab.
Ob geklöppelt oder gewirkt, Barbara Uttmann ist vermutlich die erste und größte Bortenverlegerin in Annaberg.
Da gibt es also ein Schreiben von 1571, wo man geschrieben hatte, dass sie allein in die, und das heißt über, 900 Bortenwirkerinnen beschäftigt hatte.
Die sächsischen Spitzen wurden bald bekannt und brachten guten Verdienst an Orte, wo sonst bittere Armut herrschte.
In vielen Familien im Erzgebirge ist der Lohn, den die Klöpplerin erhält, das einzige Einkommen. Barbaras Verdienst ist es, dass sie die Existenz vieler Familien im Erzgebirge nach dem Rückgang der Erzvorkommen sichert. Später greifen sogar Männer zu Klöppel und Klöppelsack.
Anfang des 17. Jahrhunderts, da werden die Bergleute knapp, weil die alle zum Klöppeln überlaufen. Und im 19. Jahrhundert gibt es also Akten, die dann genau besorgen, wer vor der Bergarbeit schon geklöppelt hat und wer während der Bergarbeit noch klöppelt.
Barbara Uttmann, die erfolgreiche Unternehmerin, kann mit ihren Söhnen die Seigerhütte 13 Jahre lang halten. 1567 verlängert der Kurfürst das Privileg nicht mehr und zwingt die Familie damit zum Verkauf an ihn selbst. Er bezahlt nur 8.000 Taler, weit unter dem damaligen Wert der Hütte.
Und das ist die Zeit, wo dann die Barbara Uttmann mit 55 Jahren aussteigt oder auszusteigen beginnt.
Den Bortenhandel betreiben ihre Töchter weiter. Uttmann-Biograf Bernd Lahl.
Sie ist am 14. Januar 1575 in Annaberg gestorben. Das haben wir deshalb gefunden, weil das Leutegeld an diesem Tag bezahlt worden ist. Das war ein Begräbnis der höchsten Klasse.
Ein Chronist schreibt,
Barbara, Christoph Uttmanns Witwe, eine fromme, gottselige und der Armut geneigte Matron, starb alt und lebenssatt.
Lebenssatt. Vielleicht auch nicht mehr so diese Straffheit, die sie sonst hatte, dieses unternehmerische. Ich meine, 61 war damals schon ein ordentliches Alter. Sie hat 15 Kinder geboren, das Schlauchtjahr. 3 sind wahrscheinlich schon gleich gestorben. Und die 12 hat sie eben in das heiratsfähige Alter gebracht. Das ist ja eine ganz große Leistung. Ihre viele Tätigkeit, die sie hatte, sie hat sich ja nie ausgeruht wohl. Also da kann man schon sagen, dann ich habe keine richtige Lust mehr.
Seit ihrem Tod ranken sich Legenden um die erste Montanunternehmerin. Noch im Erzgebirgslexikon von 1991 wird Barbara Uttmann als Mutter des erzgebirgischen Spitzenklöppelns bezeichnet. Auf dem Annaberger Marktplatz thront sie als lebensgroßes Denkmal neben einem Klöppelsack. Eine geklöppelte Borte liegt über ihrer Hand.
Das schönste Denkmal würde für sie die Wiederbelebung ihrer zierlichen Kunst sein, damit sie noch einmal werde die gütige Fee des Erzgebirges.
Die jüngste Ehrung für Barbara Uttmann findet im 21. Jahrhundert statt. Da wird ein kleiner Himmelskörper nach ihr benannt.
Und so scheint noch 440 Jahre nach ihrem Tod Barbara Uttmann als Stern auf ihr Erzgebirge hinab.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Barbara Uttmann, die am 14. Januar 1575 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.